Tatort Nordwesten geht 2026 auf True Crime Dinner Tour. Bei einem mehrgängigen Menü öffne ich gemeinsam mit Nicolas Reimer von der Nordwestzeitung die Akten eines packenden Kriminalfalls aus der Region. Spannend erzählt, gründlich recherchiert und mit Sicherheit unvergesslich. Wir sind zwischen Januar und April in Garrel, Oldenburg, Hatten, Varel und Westerstede. Tickets und alle Termine findet ihr unter www.ol.de/tatort-live. Ebenso bei den Ticketplattformen Ticketmaster und Nordwestticket sowie in allen Geschäftsstellen der Nordwestzeitung. Sichert euch jetzt euren Platz. Ich freue mich auf einen Abend voller Nervenkitzelspannung und kulinarischem Genuss.
With Progressive's Name Your Price Tool, you can choose the best coverage option for you. Because you know you. Like, you know you can't cook. You're not one of those people who say that they can, but when people come over for dinner, they find out the hard way you can't. You can't even microwave popcorn, and that's literally just one button. Plus, measuring and patience are huge parts of cooking, and that's just not you. Only you know you. So get coverage options within your budget with Progressive's Name Your Price Tool. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
Die Nadorster Straße ist eine Trümmerlandschaft, zwei komplett zerstörte Autos. Es klingt nach einem normalen Unfallgeschehen, doch die Situation eskaliert vor Ort komplett. Die Stimmung wird aggressiv, aufgeheizt. Die Beamten benötigen Verstärkung. Was ist hier eigentlich wirklich passiert? Tatort diesmal Oldenburg. Dieser Unfall wird die Gerichte noch lange beschäftigen. Selbst jetzt noch, während wir hier aufnehmen, gibt es im Zusammenhang mit diesem Abend Prozesse. Warum ist dieser Vorfall so besonders? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Nordwesten, dem True Crime Podcast mit wahren Verbrechen aus Norddeutschland. Mein Name ist Julian Reusch und ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Ihr hattet hoffentlich eine schöne Weihnachtszeit. Das hier ist die erste Folge Tatort Nordwesten im Jahr 2026. Ich habe auch ein wenig Kraft tanken können und so geht's jetzt in unseren neuen Fall hinein. Das mache ich natürlich nicht allein, sondern dabei spreche ich mit Wolfgang Alexander Meyer. Er ist Redakteur bei der Nordwestzeitung für Oldenburg. Hallo Alex, schön, dass du mal wieder da bist.
Hi Julian, vielen Dank.
Sehr gern. Wir hatten schon mal eine Aufnahme. Wir haben, das war schon ein bisschen her, aber da auch über einen Fall aus Oldenburg gesprochen. Es ging, wenn ich mich recht entsinne, glaube ich, um den Angriff bei einer Bushaltestelle, falls du dich daran erinnerst. Auch ein sehr dramatischer Fall. Den verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes, falls ihr das nachhören wollt. Aber Alex, jetzt sind wir an einem anderen Tatort. Und zwar, ich habe es schon eingangs gesagt, die Nadorster Straße. Dort spielt das Geschehen. Vielleicht anfangs für alle, die nicht aus Oldenburg kommen. Was ist das für eine Straße? Wie würdest du die beschreiben?
Ich würde sagen, dass die Nadorster Straße eine der Hauptverkehrsachsen in Oldenburg ist. Da sind ganz viele Autos unterwegs, insbesondere im Berufsverkehr, aber auch in den Abendstunden, wenn es darum geht, dass Menschen in die Innenstadt wollen oder vielleicht auch nach einem schönen Abend in der Innenstadt nach Hause fahren. Über die Nadorster Straße kommt man direkt an eine Auffahrt zur Autobahn bzw. zur Nordtangente, um auf die Autobahn zu kommen. Dementsprechend ist es ein sehr frequentierter Bereich.
Genau, auch eine sehr langgezogene Straße, finde ich. Also die eigentlich gefühlt komplett durch Oldenburg einmal durch, also sehr, sehr lang.
Und schnurgerade.
Schnurgerade, auch sehr wichtig noch für unseren Fall, genau. Und nun springen wir mal zum 26. Februar 2021. Was ist da passiert?
Ja, unsere Geschichte beginnt nicht direkt auf der Nadorster Straße, sondern an einer Kreuzung am Pferdemarkt, an einer Ampel. Da stehen zwei junge Männer, Andi, 38 Jahre alt, aus Edewecht, und Marcel, 32 Jahre, aus Wilhelmshaven.
Genau, wie haben sie heute so genannt? Eigentlich heißen sie anders.
Genau. Andi sitzt in seinem Audi A8, ein hochmotorisiertes Fahrzeug, an dieser Ampel. Neben ihm befindet sich Marcel in seinem Mercedes E400, ebenfalls hochmotorisiert. Oh,
nicht viel schlechter, würde ich auch sagen, ja.
Das sind super teure Autos. Für das Geld, das diese Autos im Einkaufspreis als Neuwagen kosten, kann man sich, jetzt vielleicht nicht unbedingt in Oldenburg, aber wenn man ein Stückchen weiter rausfährt, ein Haus kaufen.
Ja, wir sind da teilweise, ich glaube, der Mercedes sechsstellige Beträge, die dafür bezahlt werden müssen.
Ja, 100.000 Euro kann man dafür auf den Tisch legen. Ja. Absolut. Jetzt stehen diese beiden Jungs an der Ampel und gestikulieren durch das Fenster mit ihren Händen und verabreden sich zu einem Autorennen. Dafür scheint es besondere Zeichen zu geben, Handzeichen, die man in so einer Situation macht. Die Fahrer kennen sich eventuell auch nicht. Ich würde sagen, das ist eine Szene, die ihre eigenen Regeln und Gesetze hat und irgendwie scheinen die beiden Kontakt aufzunehmen und sich über diese Zeichen zu einem Autorennen zu verabreden.
Also quasi, wenn es auf grün springt, geht's los.
Genau. Und in dem Moment, in dem die Ampel auf grün springt, kommt es jetzt aber nicht zu diesem Rennen. Es passiert was ganz anderes. Nämlich nur einer dieser beiden gibt Vollgas und fährt los. Und das ist Andy mit seinem Audi A8. Marcel bleibt stehen, beziehungsweise fährt dann kurz danach langsam los und setzt seinen Weg einfach fort und lacht sich wahrscheinlich ins Fäustchen, dass er dem Andy eins ausgewischt hat.
Quasi ein bisschen veräppelt hat und hat gesagt, so ja guck mal, jetzt rast er da wie verrückt die Straße entlang und ich fahre hier ganz normal.
Das ist aber noch nicht das Ende der Geschichte, denn Andy findet das gar nicht lustig. Der hat erstmal Vollgas gegeben, ist die Nadorster Straße ein ganzes Stückchen runtergefahren und entscheidet sich aber zu wenden, weil er so sauer ist, dass er da quasi veräppelt wurde, dass er sich denkt, den krall ich mir.
Also er schäumt richtig vor Wut. Der sagt, ja. So kommt er mir nicht davon.
In der Folge fährt Andy mit Vollgas die Nadorster Straße in die entgegengesetzte Richtung wieder runter und versucht, Marcel, der in seinem Mercedes sitzt und ihm entgegenkommt, zu rammen. Marcel kann ihm ausweichen, das Ganze ist in dem Moment nochmal glimpflich ausgegangen, aber immer noch nicht zu Ende, denn Andy wendet sein Auto erneut und trifft erneut auf Marcel, der mittlerweile an einer Ampel auf der Nadorster Straße steht. Das ist so ungefähr auf der Höhe von dem Rewe-Supermarkt, da ist auch eine Tankstelle, an dieser Ampel steht der, wartet, dass sie grün wird.
Also sie war rot im Moment, ja.
Genau, und Andy wiederum hält jetzt wieder auf das Auto zu. Marcel kann nicht ausweichen. Andy rammt ihn von hinten direkt, was dann zur Folge hat, dass der Audi sich einmal komplett überschlägt. Beziehungsweise mehrfach sogar überschlägt und auf dem Dach liegen bleibt.
Das ist ja also überhaupt nicht nachvollziehbar, wie verrückt. Der hat ja damit auch sein eigenes Leben komplett riskiert.
Ja, absolut. Also der hat sein Auto quasi als Rambock eingesetzt, um den Marcel von der Straße zu rammen.
Nur weil er so sauer war, dass er kein Straßenrennen bekommen hat, sondern halt da irgendwie ja, verarscht wurde.
Genau.
Okay, er rast Vollgas auf Marcel drauf, überschlägt sich, bleibt liegen. Beide Autos. Richtig großer Schaden. Doch damit war es das. Ich glaube sogar noch bei Andy im Auto, bei dem Audi, steht sogar noch ein Feuer.
Also das Auto fängt Feuer. Es ist jetzt, glaube ich, kein massiver, großer Brand. Da züngeln ein paar Flammen. Die werden dann auch relativ schnell von Menschen gelöscht, die das Ganze beobachtet haben. Und dazu sei auch gesagt, die beiden Jungs haben sich jetzt dabei zum Glück auch nicht massiv oder schwer verletzt. Die haben sich beide verletzt, aber es ist niemand irgendwie in einem kritischen Zustand oder so.
Das hätte ja ganz anders ausgehen können. Also dafür hatten sie wirklich Schutzengel dabei, muss man ja auch mal sagen.
Vielleicht muss man an der Stelle auch sagen, Schwein gehabt, dass die beiden so teure, sichere Autos gefahren sind. Wenn die in einem Kleinwagen unterwegs gewesen wären, dann wäre das Auto wahrscheinlich komplett zerlegt gewesen. Ja.
Bevor es jetzt in diesem Fall weitergeht, möchte ich euch noch kurz den Werbepartner für diese Folge vorstellen. Es ist die Tatortreinigung Weser-Ems. Mit über 15 Jahren Erfahrung bieten die Profis aus Oldenburg fachgerechte Reinigung und Desinfektion nach tragischen Ereignissen, wie Gewaltverbrechen, Unfällen oder Leichenfunden. Das Team aus staatlich anerkannten Desinfektoren und zertifizierten Tatortreinigern ist im gesamten Weser-Ems-Gebiet für euch im Einsatz. Mehr Informationen findet ihr auf tatortreinigung-weser-ems.de. Und wenn ihr noch mehr Einblicke in die Arbeit der Tatortreiniger bekommen wollt, schaut auch gern einmal bei Facebook oder Instagram vorbei. Aber wie geht's jetzt weiter? Also das eine Auto fängt Feuer, wird gelöscht von Passanten, die das alles beobachtet haben. Auch Marcel kann ja nicht weiterfahren, sind beide leicht verletzt. Ich glaube, dann kommt irgendwann auch die Polizei dann ins Spiel.
Es gibt eine Unfallaufnahme, ganz klassisch. Die Polizei kommt vorbei, schaut sich diesen Unfallort an, sichert die Unfallstelle ab. Es kommen Rettungskräfte und ja, das Ganze nimmt erstmal einen normalen Lauf. Allerdings kommen im Laufe der Zeit immer mehr Menschen an diese Unfallstelle und sorgen dafür, dass es da wirklich turbulent zugeht.
Also, über wie viele Menschen reden wir?
Der Spitze waren das so um die 40 Personen. Ich weiß nicht genau, wie schnell diese 40 Personen alle zusammen an dem Ort waren, aber das ist ja schon eine ganze Menge.
Ja, das ist eine riesige Traube.
Ja.
Und was waren das für Menschen? Gehörten die zu irgendeiner Partei an oder warum kamen die dazu?
Also ich weiß es nicht ganz genau. Ich vermute, dass es auf der einen Seite Freunde, Bekannte waren, die dann irgendwie verständigt worden sind, dass es vielleicht auch Anwohner oder Passanten waren, die da vor Ort waren, die das mitbekommen haben. Da waren garantiert auch ein paar Ersthelfer dabei. Ja, und dann hat sich da eine ganz komische Stimmung entwickelt. Die Einsatzkräfte, die vor Ort waren, wurden in ihrer Arbeit gestört. Es kam zu Streitereien innerhalb dieser Personengruppe, was dann auch so zu dem Schluss geführt hat, dass es wahrscheinlich Freunde, Bekannte, vielleicht auch Familienmitglieder waren, die da aneinander geraten sind. So ganz genau weiß ich persönlich das jetzt allerdings nicht.
Ja, genau, aber die Stimmung wurde, glaube ich, sehr aufgeheizt, aggressiv. Auch die Einsatzkräfte wurden beleidigt, angegangen, zumindest verbal. Ja. Also es war wohl eine sehr ungemütliche Zeit, sodass die Polizei sich dann ja auch entschieden hat, dann noch mehr Verstärkung zu holen.
Das ist dann die logische Konsequenz daraus, wenn man merkt, die Stimmung kippt an dieser Stelle, wir brauchen Verstärkung.
Und dann hätte man vielleicht sagen können, okay, so langsam, auch mit den mehr Personal, hat man es jetzt in den Griff bekommen, die Situation. Doch auch das stimmt nicht, denn dann kommt, sag ich mal, der nächste Zwischenfall an dem Abend noch.
Es ist scheinbar noch nicht genug. Ja. Es ist wirklich phänomenal, dass dann in solchen Situationen immer noch ein kleiner Stein auf dieses Gebilde draufgesetzt wird oder draufkommt. Das war ja mehr Zufall, das, was jetzt als nächstes passiert. Es ist nämlich so, dass ein weiteres Fahrzeug an diese Unfallstelle kommt und von der Polizei gestoppt wird. Die Unfallaufnahme läuft noch. Die Nadorster Straße bzw. diese Kreuzung ist komplett gesperrt. Niemand kann da durch. Die Polizei informiert den Fahrer darüber und der Beifahrer, der ebenfalls im Auto sitzt, der sieht rot. Der eskaliert völlig. Der fängt an, die Beamten zu beleidigen und das auf eine sehr unschöne Weise und pöbelt die ganze Zeit rum, was die Polizei dann dazu veranlasst, eine Personenkontrolle durchzuführen. Also Personalien aufnehmen, gucken, was ist das für einer, in welchem Zustand ist diese Person, weil das absolut kein normales Verhalten mehr war.
Ja, und lass mich raten, das fand er auch nicht so witzig.
Nein, überhaupt nicht. Also das hat für ihn wahrscheinlich nochmal so die Kirsche
obendrauf
auf die Haube gesetzt. Ja. Dieser Mann ist aggressiv geworden, der hat die Polizisten angegriffen, der hat gespuckt, um sich geschlagen, was dann dazu geführt hat, dass die Polizisten diesen Mann zu Boden gebracht, fixiert haben. Und das war eine handgreifliche Auseinandersetzung.
Genau, da ging es schon ordentlich zu. Wie gesagt, du hast gesagt, gespuckt wurde. Er hat sogar irgendwann so einen Spuckschutz bekommen, weil der auch selbst dann später auf dem Revier, kommen wir auch noch zu, dann auch da nicht beruhigt werden konnte. Das war wohl ziemlich heftig. Und du hast schon gesagt, es wurde dann auch körperlich von der Polizei, was dann ja auch noch ein Thema wurde.
Das Thema, das an diesem Punkt so richtig hochgekocht ist, vor allem im Nachgang, weil es ein Video von dieser Situation gab. Dieses Video ist entstanden, während die Polizei den Mann zu Boden gebracht und versucht hat zu fixieren. Dabei gab es auch Schläge gegen diesen Mann, gegen den Kopf des Mannes, gegen einen Arm des Mannes. Und das Ganze sieht ziemlich rabiat aus. Was das Video nicht gezeigt hat, ist alles, was im Vorfeld passiert ist. Also diese Kontrolle, der Angriff des Mannes auf die Polizei. Es zeigt auch nicht, wie dieser Mann die Einsatzkräfte bespuckt hat. Und dadurch entsteht natürlich ein Bild, wenn man dieses Video sieht, das erstmal erschreckend ist. Aber es zeigt halt nicht die ganze Geschichte.
Genau, da war halt schnell die Rede von Polizeigewalt. War das überhaupt noch richtig, dass man so gehandelt hat? Weil ich glaube, gerade der Schlag gegen den Kopf war ja der wild diskutiert wurde. Und ich erinnere mich dann, dass wir von der Nordwestzeitung auch damals einen Rechtsanwalt dazu befragt haben. Der hat sich das Video angeschaut und eine Einschätzung gegeben. Er hieß oder heißt immer noch Kim Müller. Und jetzt können wir mal reinhören, wie er genau diese Szene bewertet.
Der linke Polizist setzt in dem Moment, wo beide Schultern den Boden berühren, setzt er einen Faustschlag ins Gesicht. Und diesen Faustschlag halte ich für absolut nicht mehr gerechtfertigt. Der war nicht mehr erforderlich, um den Widerstand der festzunehmenden Person zu brechen. Und ist wahrscheinlich im Eifer des Gefechts passiert. Danach setzt der zweite Polizist, der auf der anderen Seite am Oberkörper hantiert hat, einen weiteren Schlag. Der scheint aber gegen die Arme zu gehen. Das dürfte sich noch gerade im Bereich des Erlaubten befunden zu haben, nämlich quasi den Widerstand zu brechen.
Du hast dann ja auch die Berichterstattung auch dazu übernommen. Wie hast du das dann im Nachgang auch wahrgenommen, wie dieses Thema hochgekocht ist?
Ich würde sagen, dieses Thema ist hochgekocht wie selten ein Thema, das ich bis dahin erlebt habe und auch, das ich danach selten so erlebt habe. Das kann man, glaube ich, ganz klar sagen. Also das hat auf mehreren Ebenen zu vielen verschiedenen Entwicklungen geführt. Auf der einen Seite, Stichwort soziale Medien, ja. Das ist immer wieder ulkig, wie Menschen da reagieren auf solche Geschichten, die sie sehen oder die sie da präsentiert bekommen. Ein Beispiel ist, dass uns im Zuge der Berichterstattung aus verschiedenen politischen Szenen Vorwürfe gemacht wurden, dass wir ein Problem mit der Polizei haben, dementsprechend unsere Berichterstattung aufbauen. Oder auf der anderen Seite, dass wir linksextremistische Einstellungen haben, weil wir eine Agenda verfolgen, die gegen die Polizei ist. Das waren ganz viele verschiedene komische Zusammenhänge, die man bei genauerer Betrachtung eigentlich nicht sehen kann.
Ja, das war schon wirklich wild, ne, was ihr euch da anhören musstet. Es war auch natürlich, man kann verstehen, es war, glaube ich, schnell der Begriff Polizeigewalt und so, fällt dann ja irgendwie schnell, dass man darüber diskutiert, ist ja auch richtig, man kann da kritisch drauf gucken, aber dass es dann halt so ja auch unsachlich wird einfach irgendwann,
ja.
Ne?
Das war ein Problem. Ist der Punkt, wo ich dann auch denke, wir haben in unserer Berichterstattung für keine Seite Partei ergriffen, wir haben einfach nur geschildert, was da passiert ist, so wie es uns geschildert wurde. Und dass daraus dann abgeleitet wird, wir würden eine politische Agenda verfolgen, finde ich schwierig.
Absolut. Wie gesagt, das war quasi ja nur ein kleiner Teil dieses Abends. Also das war wirklich ein sehr wilder Abend, ich glaube, für alle Beteiligten.
Ja.
Alex, du bist ja nun schon auch lange Redakteur hier in Oldenburg, hast schon über vieles berichtet. Hast du eigentlich auch so persönliche Erfahrungen mit diesem Thema selber mal gehabt?
Ja, ich habe auf jeden Fall persönliche Erfahrungen gesammelt in dem Bereich, weil ich im Zuge dieser Berichterstattung auch einmal eine Kontrolle der Polizei begleitet habe. Das war an einem Freitagabend, wenn ich mich nicht täusche. Also später Freitagabend, da bin ich mit zwei Polizeibeamten in einem Zivilfahrzeug der Polizei unterwegs gewesen und wir haben uns an der Nadoster Straße tatsächlich positioniert.
Ja, da ist sie wieder.
Genau, und haben dann quasi darauf gewartet, dass da Autos vorbeifahren, die in irgendeiner Form auffällig sind. Und das hat auch gar nicht so lange gedauert, bis dann ein junger Mann an uns vorbeigefahren ist in einem BMW, der in dem Moment, also relativ auf der Höhe von unserem Auto, das da an der Straßenseite geparkt hat, seinen Auspuff hat knallen lassen. Also es war ein wirklich lautes Knallgeräusch. Ich weiß nicht, ob der das jetzt gemacht hat, weil er gesehen hat, dass wir in dem Auto sitzen oder ob das einfach Zufall war.
Sein Ding ist vielleicht auch, ja.
Gut möglich, ja. Dazu kommen wir gleich nochmal. auf jeden Fall haben wir dann die Verfolgung aufgenommen. Er wurde mit einer Polizeikelle rausgewunken und auf dem Parkplatz an einer Tankstelle haben die Polizisten dann eine Personen- und eine Fahrzeugkontrolle gemacht. Und da muss man sagen, das lief ganz schön professionell. Also die Polizisten haben sich das Auto sehr genau angeguckt. Die haben sich sogar auf den Boden gelegt und mit einer Taschenlampe in den Auspuff geleuchtet, um zu gucken, ob da irgendwie Klappen eingebaut worden sind, die eben diese Knallgeräusche verursachen können. Und haben dann diesen jungen Autofahrer, es war ein junger Mann, darüber belehrt, dass es nicht in Ordnung ist, dass es so laut ist, haben ihm diesen Vorwurf auch erklärt, den er aber auch ziemlich klar abgestritten hat, wie ich hinterher erfahren habe. Also er hat gesagt, er hätte das nicht gemacht. Dann wurde dieser Vorgang aufgenommen. Das Ganze geht dann ans Ordnungsamt und im Normalfall bekommt er dann ein Ordnungswidrigkeitsverfahren, das in der Regel mit einer Geldstrafe verbunden ist. Er hat auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit zu sagen, es tut mir leid, ich weiß nicht, was das soll, ich habe das nicht gemacht. Dann würde es zu einem Verfahren vor Gericht kommen. Und
Gerichte würden sich freuen, so ein Verfahren zu haben.
Auf jeden Fall. Ich weiß nicht genau, wie die ganze Sache ausgegangen ist. Ich kann allerdings sagen, die Polizei hat mich in ihrem Bericht damals als Zeugen vermerkt. Ich bin nie einbestellt worden.
Nie vorgeladen.
Genau, ich bin nie vorgeladen worden. Von daher gehe ich davon aus, entweder wurde das wegen Geringfügigkeit eingestellt, wenn er weiterhin gesagt hat, ich war es nicht. Oder er hat diese Strafe einfach geschluckt.
Er hat vielleicht einfach mal bezahlt und gut ist.
Ja, ja. Wahrscheinlich ist das dann auch der einfachere, schnellere und unkompliziertere und vor allem kostengünstigere Weg für alle Beteiligten. Aber ja, das war schon ziemlich eindrucksvoll, so eine Polizeistreife mal zu begleiten und zu sehen, wie die arbeiten, worauf die alles achten müssen und was die dann im Zweifel auch alles kontrollieren. Also die müssen schon fachliches Know-how haben, um bewerten zu können, ob ein Auto dann überhaupt in der Lage ist, dieses Geräusch von sich zu geben. Also es war ein wirklich sehr lauter Knall. Das normales Auto schafft das nicht, würde ich mal aus meiner Laienperspektive behaupten.
Vielleicht jetzt auch nochmal einen Übergang zu schaffen. Ist die Nador da denn eigentlich so ein Hotspot für auch so illegale Straßenrennen, Autoraser, wie auch immer?
Also ich würde sagen, die Situation hat sich im Laufe der Jahre geändert. Ich weiß nicht genau, wie der aktuelle Stand ist, weil ich nicht mehr in diesen Blaulichtthemen aktiv bin. Es war aber früher auf jeden Fall so, dass da immer mal wieder Situationen aufgeploppt sind oder dass es da diese Rennen gegeben hat. Das Ganze wird, glaube ich, dadurch begünstigt, dass die Nadorster Straße einerseits wirklich eine sehr langgezogene, sehr gerade Straße ist. Es gibt einen Bereich, in dem weniger Ampeln sind. Dementsprechend hat man da das Potenzial, sein Auto voll auszufahren. Und vor allem in den Abendstunden oder in den späteren Abendstunden, wenn da wenig Verkehr ist, ist das eine Strecke, die dazu quasi einlädt.
Auch, glaube ich, irgendwann, wenn ja auch die Ampeln ausgeschaltet zum Beispiel.
Ja, ab einer bestimmten Uhrzeit sind die nicht mehr aktiv oder schalten dann in so einen gelben Blinkmodus um, einfach nur um aufmerksam zu machen, hier ist eine Kreuzung und
ja, genau.
Fahr vorsichtig.
Kurze Werbung. Werbung Ende. Was würdest du denn sagen, hat dann dieser Vorfall, der ja ohne Frage also spektakulär und auch wirklich ein großes Problem ja offenkundig gemacht hat, was hat dieser Abend dann ausgelöst?
Viele verschiedene Entwicklungen. Also eine der unmittelbarsten Reaktionen war, dass sich eine Bürgerinitiative gegründet hat. Da waren in der Hauptsache Anwohner vertreten, die jetzt aber nicht alle an der Nadorster Straße gewohnt haben, sondern vielleicht auch so im Umfeld der Nadorster Straße, aber auch aus Wohngebieten oder aus Wohnhäusern, die sich an anderen Hauptverkehrsstraßen von Oldenburg befinden. Also die Nadorster Straße ist da bei weitem nicht der einzige Hotspot gewesen. Da gab es auch durchaus andere Bereiche. So insbesondere der Innenstadtring sei da genannt.
Und was hat die BI für Ziele verfolgt?
Also die Ziele sind relativ einfach formuliert. Man kann sagen, dass einmal der Lärm, der durch die Autos verursacht wurde, gestört hat. Ich meine, das kann man sich relativ schnell erschließen, wenn man zu Hause ist und man hört permanent Motoren knattern.
Absolut.
Da hat man irgendwann einfach keinen Bock mehr drauf. Der andere Punkt ist, dass die Anwohner und die Anwohnerinnen bemängelt haben, dass viele Menschen da zu schnell unterwegs sind, teilweise viel zu schnell. Einige von denen haben auch eben diese Situationen geschildert, dass sie Straßenrennen oder illegale Straßenrennen da beobachtet haben. Und der dritte Punkt ist, dass der Polizei bzw. den Ordnungsbehörden der Stadt vorgeworfen wurde, dass da nicht genug kontrolliert wird oder dass zu wenig unternommen wird, um die Situation für Anwohner oder auch für andere Verkehrsteilnehmer zu verbessern.
Der Fall, über den wir sprechen, war mit Sicherheit der spektakulärste in dieser Zeit, aber auch das hast du schon angedeutet, nicht der einzige Vorfall, der mit Raserei zu tun hat. Irgendwann wurde es dann ja auch ein politisches Thema.
Ja, das Thema ist auf jeden Fall auch in den entsprechenden Ausschüssen und im Rat der Stadt Oldenburg auf die Tagesordnung gesetzt worden, wurde da breit diskutiert und hat garantiert auch einen Einfluss auf die Verkehrsentwicklung in Oldenburg genommen.
Darüber können wir jetzt mal sprechen, was das, also nicht nur dieser Vorfall muss man sagen, aber der spielt da bestimmt mit rein. Was hat es seitdem für Veränderungen gegeben? Wie wurde reagiert?
Was man ganz klar sagen kann, ist, dass nach diesem Abend neue Blitzer in Oldenburg installiert wurden bzw. ausgebaut wurden. Insgesamt sind das 3 Stück, die da im Jahr 2022 errichtet wurden. Die sehen so ein bisschen aus wie große Säulen. Also viele Oldenburger werden die kennen, insbesondere weil die auch an prominenten Orten stehen, also da, wo wirklich viel los ist. Und der erste Punkt, den ich da nennen möchte, ist auf jeden Fall der Pferdemarkt. Dieser Blitzer wurde da auch insbesondere aufgestellt, weil es ein Unfallschwerpunkt durch Raserei gewesen ist. Weitere Blitzer sind aufgestellt worden, einmal an der Kreuzung Huntestraße-Amalienstraße, das ist in der Nähe oder direkt am Innenstadtring, an der Kreuzung, wo man dann auf die Amalienstraße in Richtung Amalienbrücke fährt. Es gibt einen weiteren Blitzer, der an der Autobahnbrücke oder unter der Autobahnbrücke an der Kloppenburger Straße errichtet wurde und einen an der Kreuzung Bremer Heerstraße und am Müllersweg. Gleichzeitig wurde in dieser Zeit auch ein mobiler Blitzeranhänger angeschafft. Der hat fast 300.000 Euro gekostet. Und da kann man auch sagen, da hat die Stadt Geld in die Hand genommen.
Um gegen Raser halt was zu unternehmen.
Soweit ich weiß, wurde damit ein altes Gerät ersetzt, das ausgemustert geworden ist. Aber es zeigt ja trotzdem, dass immer noch die Bereitschaft da ist, Kontrollen durchzuführen.
Absolut.
Und Blitzer dafür einzusetzen.
Ich glaube, wir erzählen auch keine Geheimnisse, wenn man sagt, dass das Thema Verkehr in Oldenburg immer emotional debattiert wird, absolut, immer wieder. Es geht los mit Parkgebühren, aber auch ein anderes Thema, was vielleicht auch als Reaktion auf solche Vorfälle wie unseren hier passiert ist. Es gibt ja auch immer wieder neue Tempo-30-Zonen beispielsweise.
Also ein ganz aktuelles Beispiel ist der Lärmaktionsplan in Oldenburg, der umgesetzt wurde, beziehungsweise jetzt mit der Einführung von Tempo-30-Zonen im gesamten Stadtgebiet an Hauptverkehrsstraßen umgesetzt wurde. Das Ganze ist gültig seit dem 15. Dezember, also wirklich ganz aktuell. Das ist keine 4 Wochen alt. Und das betrifft insgesamt 8 Straßen in Oldenburg, darunter die Nadorster Straße, Überraschung.
Ja, wir reden drüber.
Genau, dann die Hauptstraße in Eversten, dann aber auch die Kloppenburger Straße, die Donnerschwer Straße, die Straße Damm am Gerichtsviertel, die Alexanderstraße, die Hundsmühler Straße. Also man sieht, das sind eine ganze Menge Straßen, die da betroffen sind. Die Ofener Straße, nicht zu vergessen. Ja. Und der entscheidende Punkt dabei ist, dass eben diese Temporeduzierung auf diesen Straßen wirklich eingeführt wurde, um den Lärm innerhalb der Stadt zu reduzieren.
Ja, also es hat einiges ausgelöst. So, da sind einige Steine umgekippt nach diesem Vorfall. Wie gesagt, nicht alles nur wegen diesem einen Vorfall, sondern glaube ich geballt wegen dieser Problematik, die da irgendwie aufgemacht wurde.
Ich glaube auch. Also da spielen viele verschiedene Gründe mit rein. Und dieser Abend ist einer der Gründe, der da garantiert Einfluss genommen hat, aber es ist jetzt nicht der Hauptgrund gewesen.
Absolut, genau. Lass uns mal zurückkommen zu Andi und Marcel. Sie hatten den Unfall, sie haben sich Gott sei Dank ja nur leicht verletzt. Aber wie ging es für die beiden danach weiter?
Beide Männer mussten ihre Führerscheine infolge dieses Unfalls erstmal abgeben, weil natürlich im Raum dieser Vorwurf stand, dass sie sich ein illegales Fahrzeugrennen geliefert haben. Für Marcel kann man relativ schnell sagen, hat sich dieser Verdacht nicht erhärtet. Er hat auch Anwalt beauftragt, ihn zu vertreten, der dann dafür gesorgt hat, dass er seinen Führerschein wiederbekommen hat. Sehr tragisch für ihn ist, glaube ich, gewesen, dass er infolge dieses Führerscheinentzuges auch seinen Job verloren hat.
Also das sind ja auch wirklich schwerwiegende Folgen dadurch, dass man ihm den Führerschein abgenommen hat.
Ja, absolut. Aber das ist dann so eine Sache, er ist in eine unglückliche Situation gekommen. Ob das jetzt eine faire Entwicklung ist, kann man diskutieren. Man kann natürlich sagen, ja, er hat dieses ganze Geschehen natürlich auch ein bisschen mitprovoziert, dadurch, dass er sich an der Ampel diese Handzeichen gegeben hat und den Andi veräppelt hat. Aber am Ende ist es für ihn echt eine dramatische Entwicklung gewesen.
Genau, ich glaube, er hat inzwischen seinen Führerschein zurückbekommen. Ja. Ne? Also er kann wieder fahren, seine berufliche Situation wissen wir nicht. Aber trotzdem natürlich, kann ich mir vorstellen, emotional oder mental eine schwere Zeit auch für ihn gewesen, ohne Frage.
Das Auto ist ja auch hinüber.
Das Auto, stimmt, auch komplett hinüber. Und dann nach den Ermittlungen war, glaube ich, relativ schnell klar, dass halt Andi der Verursacher war und auch er sich vor Gericht verantworten muss. Das war dann vor dem Amtsgericht in Oldenburg und der Vorwurf war illegales Straßenrennen und Straßenverkehrsgefährdung. Ja. Wie lief dieses Verfahren?
Ja, also für Andi würde ich sagen, gab es 2 ganz wichtige Entwicklungen in diesem Verfahren. Der erste Punkt ist, dass er für schuldunfähig erklärt wurde. Das ist kein Freispruch im klassischen Sinne, sondern das sagt einfach nur, dass er in dem Moment, in dem er dieses Rennen gefahren ist, nicht einschätzen konnte, was das Ganze für eine Bedeutung hat, was für Folgen das hat und dass er damit einen großen Fehler begeht. Dementsprechend hat das Gericht dann entschieden, dass er schuldunfähig ist, dementsprechend auch keine Strafe im klassischen Sinne bekommt. Aber, und das ist jetzt der ganz wichtige Punkt für ihn, er muss seinen Führerschein abgeben und er wird ihn auch nicht wiederbekommen.
Für immer. Für immer. Lebenslang. Genau. Seinen Führerschein abgeben.
Also er kann sich nicht durch diesen Sonderweg MPU in irgendeiner Form wieder in eine Situation bringen, dass er den Führerschein wieder erwerben kann. Der ist wirklich weg.
Genau, im Urteil hieß es auch, dass er seit 18 Jahren eine psychoaffektive Erkrankung habe. Diese würde episodisch verlaufen und hat mal manische und mal depressive Phasen. Und dadurch, dass er halt immer wieder auch eigenständig Medikamente abgesetzt hatte, war es dann mal besser und mal schlimmer. Und zum Tatzeitpunkt hat das Gericht festgehalten, dass er eine manische Phase hatte. Genau, man hat es mir dann auch so erklärt, dass er halt sein Verhalten nicht steuern konnte, du hast schon angedeutet. Er hätte zwar an sich die Einsicht gehabt, ja, das war falsch, aber er konnte halt das nicht verhindern, seine Impulskontrolle. Weil manisch kann man so übersetzen mit halt einer extremen Euphorie oder auch wenn man es positiv sagen möchte, irgendwie ein gesteigerter Antrieb, aber man neigt halt auch zu Selbstüberschätzung, risikoreiches Verhalten, fehlende Einsicht, Rücksichtslosigkeit und all das, finde ich, zeigt es in dem Vorfall ganz deutlich, dass das da irgendwie mit reingespielt hat.
Ja, auf jeden Fall. Andi gibt sich damit allerdings noch nicht zufrieden. Er hat nämlich Berufung eingelegt gegen dieses Urteil und will diese Berufung auch auf jeden Fall durchziehen, obwohl ihm von Seiten des Gerichtes schon relativ deutlich zu verstehen gegeben wurde, dass er damit höchstwahrscheinlich keinen Erfolg haben wird.
Genau, er möchte halt seinen Führerschein, zumindest die Aussicht haben, den Führerschein zurückzubekommen. Dieses für immer ist natürlich ein harter Einschnitt, aber man kann es als Gericht natürlich verwenden, wenn man der Überzeugung ist, dass jemand nicht geeignet ist für den Straßenverkehr. Und dagegen geht er vor der Berufungskammer. Die haben ihn schon mehr oder weniger deutlich gemacht. Wollen sie es wirklich durchziehen? Ihre Erfolgschancen sind nicht sehr hoch. Er sagt ja. Klar, man kann, finde ich, auf einer Seite sagen, das ist sein gutes Recht. Aber andersrum ist natürlich ein größer bürokratischer Aufwand, der jetzt dahinter steckt.
Ja, dieser Fall beschäftigt die Justiz weiter. Das heißt, es wird eine neue umfassende Beweisaufnahme in diesem Fall geben, um eben beurteilen zu können, ob Andi in Zukunft fähig ist, auf der einen Seite bedingt durch sein Krankheitsbild ein Auto zu fahren, ein Auto sicher zu fahren. Und der zweite Punkt, der für mich auch wichtig ist, in diesem Zusammenhang, wie zuverlässig ist dieser Mann in Bezug auf die Medikamenteneinnahme?
Und das wird dann wahrscheinlich auch ein Gutachter beurteilen müssen. Danach muss ein Richter entscheiden, folgt er der Überzeugung eines Gutachters oder nicht. Es wird auf jeden Fall wahrscheinlich sich noch ein bisschen ziehen, bis da eine finale Entscheidung gefallen ist.
Ja, davon kann man ausgehen.
Damit schließen wir die Akte dieses Falls. Doch eine Erkenntnis bleibt. Illegale Straßenrennen sind schon seit einigen Jahren eben kein Graubereich mehr, sondern ein klar definierter Straftatbestand. Der Gesetzgeber hat 2017 nämlich reagiert, nachdem es immer wieder zu tödlichen Unfällen in ganz Deutschland gekommen war. Auch abseits klassischer Autorennen, oft mitten in Städten eben. Im Paragraph 315d des Strafgesetzbuches heißt es da nämlich ausdrücklich, strafbar macht sich nicht nur, wer ein illegales Rennen organisiert oder daran teilnimmt, auch Alleinraser können belangt werden. Also Menschen, die rücksichtslos fahren, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Ein Gegner ist dafür eben nicht nötig. Die Strafandrohungen sind abgestuft. Wer ein illegales Rennen fährt oder durchführt, muss mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren oder einer Geldstrafe rechnen. Wer dabei Leib und Leben eines anderen Menschen gefährdet, dem drohen bis zu 5 Jahre Haft. Und wenn bei einem solchen Rennen Menschen schwer verletzt oder getötet werden, kann das Gericht eine Freiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren verhängen. Hinzu kommen dann auch fast immer natürlich weitere Konsequenzen. Der Entzug der Fahrerlaubnis, wir haben schon drüber gesprochen, lange Sperrfristen, häufig auch die Einziehung des Fahrzeugs, selbst wenn es übrigens nicht dem Fahrer gehört. Somit bleibt für mich die Erkenntnis, illegale Straßenrennen sind kein jugendlicher Leichtsinn und keine spontane Dummheit. Sie sind eine bewusste Entscheidung, Regeln zu ignorieren und andere in Lebensgefahr zu bringen. Lieber Alex, vielen Dank, dass du uns den Fall heute mitgebracht hast. Ich danke dir.
Sehr gerne und vielen Dank, dass ich nochmal vorbeischauen durfte.
Sehr gerne. Ich freue mich immer, wenn du da bist. Und ich hoffe, euch hat auch diese Folge Tatort Nordwesten gefallen. Ich finde es ein sehr wichtiges Thema, weil sowas auch schnell auf die leichte Schulter genommen werden kann. Aber Raserei ist eben sehr, sehr gefährlich. Und wenn ihr auch noch Menschen kennt, die das vielleicht hören sollten, dann freuen wir uns, wenn ihr ihnen diese Folge weiterleitet. Und uns hilft jede positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Vielen Dank dafür und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, tschüss.